Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Philipper 3, die Verse 7 bis 11. In dem Kapitel geht es darum, dass man nur Jesus als sein Vorbild anzusehen hat. Aber was mir Gewinn war, das war ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Auch danke ich dir für unseren Bruder Michael Höher, dass du durch ihn zu unseren Herzen redest. Schenke ihm Vollmacht. Schenke, dass wir im Prinzip immer vor jeder Predigt dich bitten, dass du uns ganz persönlich aufzeigst, was du uns durch die Predigt sagen möchtest. Ja, dass wir uns auch persönlich von dir ja stetig verändern lassen wollen, dass wir beständig in der Heiligung leben. Ich lege dir auch unsere Geschwister hin, alle, die krank und alt sind. Auch lege ich dir die hin, die ihr Glaubensleben alleine leben. Und auch natürlich lege ich dir alle verfolgten Geschwister hin, dass du auch da Trost und Segen schenkst. Ja, schenke auch jedem Bruder und Schwester, Geschwister an die Seite, schenke ihnen eine Gemeinde, denn ein einzelner Christ ist einfach verloren. Und da lege ich dir wirklich das hin und bitte dich, dass du aber auch unsere Herzen dafür öffnest, dass wir es möchten, denn wir können dir wirklich alles vor deinen Thron werfen, denn du sorgst für uns, sagst du in deinem Wort. Auch danke ich dir generell für dein kostbares Blut, was du am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hast, dass du uns hier den Weg zum Vater freigemacht hast und wir dadurch ein Leben nach dem Tod haben dürfen. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. In dieser Gewissheit, dass das nicht nur ein Satz ist, den Paulus im letzten Bereich seines zweiten Korintherbriefes geschrieben hat, sondern auch in der Gewissheit, dass es wahr ist, dass das Realität ist, wollen wir uns heute Morgen einem Thema widmen, das in die Richtung geht, worauf wir uns eigentlich verlassen können. Denn das sind ja Dinge, die heute nicht so selbstverständlich sind. Auf was kann ich mich verlassen? Auf Aussagen, die uns in der Öffentlichkeit gemacht werden. Wenn das und das ist, dann werde ich das und das machen. Ich denke, die Erfahrung zeigt uns, dass man so auf solche Versprechen nicht viel zählen kann. Leider nicht. Deshalb ist es gut zu wissen, es gibt eine Verlässlichkeit, die auf einer anderen Ebene ist und die uns Mut machen darf, nach vorne zu schauen. Und die wollen wir uns anschauen, denn wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist eine Tatsache. Wir können uns nicht vorstellen, was da auf uns zukommen wird, in allen möglichen Richtungen. Und zwar nicht nur im Groben, im Großen, weltpolitisch, wenn wir da sehen, was da heute an Gesprächen stattfindet, auch heute wieder, wenn ich an das Thema Ukraine und UdSSR denke oder Russland denke und dann die Verhandlungen, die mit Amerika gehalten werden. Was da rauskommt, wissen wir nicht. Wir ahnen vielleicht etwas, aber ob das Realität wird, das wird sich zeigen. Bis in die kleinsten Dinge unseres Lebens hinein wissen wir, ob wir heute Mittag wieder gut und sicher nach Hause kommen? Ich glaube, dass keiner dafür eine Garantie geben kann. Da hat die Lebenserfahrung uns schon oft gezeigt, dass das manchmal so ist, dass man am Ende, mir fällt gerade eine Freizeit ein, die an Fastnacht stattgefunden hat, nicht diesen Fastnacht, zu einem anderen Zeitpunkt, da hat man gesungen, Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen. Und bei einigen ist es so, dass die auf der Fahrt zwei Personen gestorben sind, die sehen wir auch wieder in der Ewigkeit bei Jesus, aber nicht mehr in der Gemeinde. Und da merken wir, wie schnell Dinge sich verändern können. Und dann sich bewusst zu machen, bei all diesen Fragen, was kommt auf uns zu, kommt auch die Frage, was ist denn meine persönliche Priorität, meine Prio? Was ist deine? Und da ist es gut zu wissen, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass der Herr uns etwas mitgegeben hat, auf das wir uns verlassen können. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und das auf der einen Seite zu sehen und daraus resultierend eine Priorität zu setzen, das ist das, was uns heute Morgen beschäftigen wird. Bevor das im Detail der Fall ist, wollen wir uns den Text anschauen, der uns dazu aus dem Epheserbrief beschäftigen wird. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Der Text aus Philipper 3 war schon so eine Hinführung, um klarzumachen, dass es hier keine Steigerung mehr gibt. Das, was uns hier angeboten wird an Zuversicht, an Kraft, an Perspektive für die Zukunft, die uns niemand nehmen kann, weil der lebendige Gott die Garantie gibt, seine Verheißungen zu erfüllen, seine Versprechen zu erfüllen. Wir lesen diese Verse, Sie können an der Folie mitverfolgen. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eure Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier merken wir, dass der Apostel Paulus im Auftrage Gottes uns riesige Versprechen mitgibt. Und wenn Gott etwas verspricht, dann macht er das auch. Ich möchte eine kleine Einladung halten zu diesem Text, um so ein bisschen Gespür zu bekommen, was eigentlich hier uns vorgestellt wird. Der Apostel Paulus hat den Auftrag gehabt von dem Herrn Jesus Christus, die Grundlinien der Gemeinde Christi aufzuzeigen, seinen Plan, Gottes Plan. Da wird in Vers 3 ja gesagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in Christus gesegnet hat. Das heißt, er ist der Segnende. aber oft anders, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Wir sehen da sehr gerne viele Dinge, die wir aus dem Alten Testament kennen, da wie Gott zum Beispiel dem Volke Israel ganz nahe war und sie gesegnet hat. Ich denke an eine konkrete Aussage, die wir im Alten Testament finden, im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 14, wo der Herr seinem Volke Israel für diese Wüstenwanderung sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Man könnte sagen, ich übertrage das eins zu eins und wenn ich irgendwelche Krankheiten habe, dann gehe ich nur zu meinem Arzt, dem Herrn Jesus Christus, und der wird mich schon gesund machen. Ich denke, da haben schon viele die Erfahrung gemacht, dass es so einfach nicht geht. Der Herr heilt, ich habe es selber erlebt, keine Frage, auch körperliche Heilung. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist das, was uns hier Paulus andeutungsweise aufzeigen will. Es geht mir um die Zielsetzung, da wo der Herr versprochen hat, dass es Dinge gibt, die unumstößlich sind, die er garantiert. Und zwar, dass wir gesegnet werden mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alles, was wir brauchen, um persönlich Christsein leben zu können, wird uns in Christus mit diesen geistlichen Segnungen geschenkt. Im Gegensatz zu Israel, die sehr stark äußere Segnungen hatte. Denen gesagt wurde, wenn ihr die Gebote haltet, dann werdet ihr gesunde Kinder empfangen, dann werdet ihr reich sein, dann werden gute Ernten da sein, dann werdet ihr Frieden haben. Das ist das, was im Alten Testament Israel versprochen wurde. Neutestamentlich sehen diese Versprechungen anders aus. Und das musste Paulus im Auftrag des Herrn den Gemeinden klar machen, dass wir hier eine kleine Veränderung haben. Aber eine Tiefe, die vorher in der Form nicht so erlebt wurde, weil wir durch die Innewohnung des Heiligen Geistes eine Kraftquelle haben, die im Vorfeld, im Alten Testament, so nicht da war. Denken wir daran, dass der Heilige Geist nur zu bestimmten Aufgaben im Alten Testament gegeben wurde. Bezaliel und Oholiab bekamen den Heiligen Geist nur für den Bau der Stiftshütte. Die Könige bekamen den Heiligen Geist, solange sie König waren. Und wenn sie abgesetzt wurden, war das beendet. Deshalb betet auch David, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, nachdem er diese schwere Schuld auf sich geladen hat. Das war der Grund, warum er das gebetet hat. Dann bin ich kein König mehr, dann bin ich im Grunde genommen freiwillig. Nochmal, das ist der Unterschied zu Israel und der Gemeinde. Und wir wollen jetzt diese Fundamente, die uns hier angedeutet werden, einfach mal näher anschauen und wir gehen einige Schritte miteinander. Der erste Schritt ist der, dass wir uns über den Willen Gottes Gedanken machen, worauf wir uns verlassen können, was ist der Wille Gottes? Vers 11, nach dem Ratschluss seines Willen. Wir sind Erlöste, aber aufgrund der Erlösung, die Christus geschenkt hat. Alles Heil hat in der Erwählung Gottes seinen Grund. Vers 3 eindeutig und Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Bevor wir existierten, bevor dieses Universum existierte, hat Gott durch Erwählung die Dinge schon festgelegt. Ohne jetzt im Detail das aufzuzeigen, einfach aufzuzeigen, wie gut es ist zu wissen, dass wir einen Gott haben, der schon bevor wir existierten, an uns gedacht hat. Ich denke da sehr gerne an den Propheten Jeremia, der in seinem ersten Kapitel von Gott her gesehen sagen darf, ehe er geboren wurde, im Mutterleibe hat ihn Gott schon gekannt, hat ihn Gott bestimmt. Das ist wunderschönes. Es kommen Kinder auf die Welt, die Gott will. Und nicht die Menschen wollen in erster Linie. Gott ist derjenige, der zuspricht, jawohl, jetzt ist wieder die Geburt eines Kindes dran. Genauso natürlich der Heimgang eines Menschen oder das Sterben eines Menschen ist ja nicht nur, leider nicht nur Heimgänge. Das ist natürlich für einen modernen Menschen etwas Kritisches. Warum? Wir haben doch gerne alles, gerade im Westen, selber in der Hand. Ja? Wir schaffen das schon. Wir kommen aus dieser Krise heraus. So wie es Obama mal gesagt hat, so schön, ja, schön in Anführungszeichen schön, yes, we can, das schaffen wir schon. Ja? Und wir deutschen Politiker haben das übernommen. Wir können das. Das geht auch wirtschaftlich genauso weiter. Wir packen das schon. Ja? Wir werden diese Krisen in der Wirtschaft schon irgendwie packen. Und dann hörst du, sein Wille, Gottes Wille ist der Entscheidende, nicht meine. Und das krampft unser Herz zusammen. Denn das kann doch nicht wahr sein, dass wir so außen vor sind. Wir sind doch auch wer? Wir sind doch auch top. Wir wollen selbst entscheiden, wo wir hinwollen, wo wir hin können und was auch immer. Aber hier steht eindeutig, dass er erwählt hat. Und wenn wir hier sitzen und ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, ist es nicht unser Verdienst, sondern Gottes Geschenk, dass wir annehmen durften. Natürlich auch ablehnen können, aber annehmen durften, weil er, der Herr, es so will. Und so war es durchweg in der ganzen Geschichte. Denk mal an Abraham, den Gott erwählt hat. Da hat Abraham mit Sicherheit nicht dran gedacht in der Zeit, aus Ur wegzuziehen in ein Land, das er gar nicht kannte. Aber Gott hat diesen Abraham erwählt. Denk mal an Israel. Er hat Israel nicht erwählt, weil er so ein tolles Volk ist. Das können wir in 5. Mose 8 sehr wohl nachlesen und auch in Kapitel 7 schon, Vers 7, wo uns im Alten Testament klar gesagt wird, nicht weil du das Größte, das Schönste, Tollste, ich sage es mit meinen Worten jetzt mal, das Herausragendste von allen Völkern bist, sondern du bist das Kleinste, Geringste, sondern ich habe dich lieb. Das ist der Grund gewesen, warum damals Gott dieses sein Volk erwählt hat. Ich bitte uns von Herzen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es nicht bedeutet, dass wir irgendwie uns als ausgeliefert da sehen müssen, sondern dass wir einfach wissen dürfen, ich bin in den Armen meines Gottes geborgen. Auch in Zeiten, in denen es unter Umständen persönlich, aber auch allgemein weltpolitisch kritischer wird. Denn das haben wir noch einmal nicht in der Hand. Er hat uns erwählt vor Gründung der Welt und er will uns Mut machen, dass wir uns daran festhalten. Es liegt eine Chance darin, Geborgenheit zu erleben, so wie es auf diesem Bild deutlich wird. Keine Angst vor Zeiten der Schwäche. Sie können Zeiten der Stärke werden, weil sie Zeiten auf den Schultern Gottes sind. Wir lesen als Ehepaar sehr viel miteinander auch Lebenszeugnisse von Menschen, die im Lauf der Geschichte Reich Gottes mitgeschrieben haben. Und wir sind jedes Mal begeistert und zutiefst dankbar unserem Herrn, dass er solche Menschen gebraucht hat, die gerade auch in Leitphasen Lieder gedichtet haben, die hätten sie mit Sicherheit in Phasen des Hochs so nicht geschrieben. Wenn ich an Paul Geyer denke, warum sollte mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch, wer soll mir ihn nehmen? Das wäre das Einzige gewesen, was ihm noch zu nehmen gewesen wäre. Da merken wir einfach, es ist gut, das auch auf sich wirken zu lassen. Sein Wille ist entscheidend, auch in meinem Leben. Und ich kann zwar sagen, Herr, bitte nimm mir das und das weg, was mich belastet. Aber überlassen wir diesem Herrn, der weiß, was für uns gut ist, ob es dann auch wirklich dran ist. Manchmal sagt er auch nein zu bestimmten Bitten, die wir äußern. Und er hat nochmal seinen guten Grund dafür. Zweitens, seine Gnade. Der Reichtum seiner Gnade wird hier auch in unserem Text erwähnt. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Vers 6, genau das Gleiche. Ich möchte zunächst einmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir wahrscheinlich alle kennen, diesen Begriff arme Schlucker. Wenn wir über Menschen von armen Schluckern sprechen, dann hat das bestimmte Gründe. Ein Mensch, der irgendwo durch Fehlplanungen irgendwo daneben ist, der sein Leben in den Sand gesetzt hat oder was auch immer. Einfach Diagnose, es ist alles schief gegangen. Jetzt ist er am Ende. Eben ein armer Schlucker. wie es in unserer Gesellschaft so schön, oder nicht nur so schön, sondern einfach heißt. Aber ich möchte jetzt nicht auf diese Armschlucker hinweisen, auf die wir jetzt gerade gehört haben, die eben einfach ihre Lebensprinzipien, ihre Lebensziele nicht umsetzen konnten, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Sondern ich möchte auf uns eingehen. Was ist denn bei uns in unserem Leben? Unerfüllte Träume, die da sind, vielleicht Ängste, die einer von euch oder mehrere von euch haben. Es wäre interessant, einfach mal eine Runde zu haben. Wie sieht es in deinem Leben aus mit Ängsten, mit Sorgen, mit Ärger, mit Unzufriedenheit, mit Kränkungen, die dir zugefügt wurden durch irgendwelche Menschen, vielleicht sogar Menschen, das sind das Schlimmste von allen, die du noch lieb hast, die dir nahe sind. Denn es ist mir bewusst, also mich können Leute nicht ärgern, die irgendwo weit weg sind. Ja, das ist kein Thema. Also ein Putin, ein Trump oder wie sie alle heißen oder hier unsere Politiker können mich nicht ärgern. Die sind viel zu weit weg. Persönlich nicht. Von ihren Aussagen vielleicht, aber nicht persönlich. Oder andere Personen. Aber die Leute, die mir nahe sind, meine Frau, meine Kinder, meine Enkel, meine Schwiegerkinder, Menschen, Brüder und Schwestern in meinem nahen Umfeld, die ich liebe, die können mich kränken. Und wie oft geschieht das? Manchmal ungewollt. Was machen wir damit? Mit Gebundenheiten. Ich begleite gerade einen Menschen, der fürchterliche Gebundenheiten hat und jetzt vom Richter steht. Aufgrund dieser Gebundenheiten. Was mache ich damit? Wie oft sieht es so aus, dass wir diese Klöße in unserem Hals einfach nur runterschlucken? Wir sind eben auch arme Schlucker. Ja? Im wahrsten Sinn des Wortes. Anstatt diese Gnade Gottes anzunehmen, dass wir etwas sein sollen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir sagen, Herr, in diesen Begrenzungen, die ich gerade durchlebe, bist du doch der Gott, der mir helfen will. Nur mal, zum Lob seiner Herrlichkeit. Er ist derjenige, der auch diese Dinge sieht. Er weiß, wo auch Fehlentscheidungen in deinem und meinem Leben waren. Das ist auch die Gnade Gottes, die wir nur preisen können, loben können, dass er alle Schuld wegnimmt, auch wenn es manchmal uns schwerfällt, das wirklich anzunehmen. Weil es wirklich manchmal Sünden und Schuld ist, die an die Grenze geht, wo man denkt, kann das Jesus wirklich noch vergeben? Ich kann mich an einen alten Bruder erinnern, der im Dritten Reich auch bei der SS war und fürchterliche Dinge getan hat. Kein Kommentar mehr dazu. Er kam nach dem Krieg zum Glauben an Jesus. Er durfte Epheser 1, Vers 7 in Anspruch nehmen. Das Blut des Sohnes hat ihn erlöst. Aber manchmal hat seine Frau gesagt, manchmal war er auf einmal weg. Und ich habe gedacht, wo ist er? Dann saß er im Wohnzimmer weinend auf der Couch und hat gesagt, kann das Jesus wirklich vergeben haben, alles, was ich gemacht habe? Manchmal kommen so Situationen, kann das sein? Jawohl, er hat es vergeben. Aber da merkst du, wie das manchmal auch wieder hochkommt und wie die Dinge einem wehtun, was man gemacht hat im Laufe des Lebens. Aber zu wissen, dass wir Vergebung haben dürfen, seine Gnade reicht aus. Sie reicht auch bei dir aus. Und er drückt nicht nur ein Auge zu. Er ist derjenige, der sein Kostbarstes, seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben können. Und warum? Drittens, weil er sein Blut gegeben hat. Er ist stellvertretend für dich und für mich gestorben. Das Kreuz und damit das Blut Jesu ist die einzige Stätte, die einzige. Keine andere Religion hat da Platz. Um seine Gnade praktisch erleben und erfahren zu können. Nochmal, das Blut Jesu ist die einzige Quelle, der einzige Weg, die einzige Stätte, um wirkliche Vergebung zu erleben. Das ist das Evangelium, was hier steht. Es wurden im Laufe der Geschichte viele Hilfskonstruktionen gemacht, nicht nur die Religionen. Wir haben das Thema Islam ja ganz aktuell, auch bei uns hier. Ich habe in Indien, da sollten wir an sich ursprünglich hingehen, um eine Diakonenschule zu leiten. Da hat der Staat uns damals kein Dauervisum gegeben. Und das war als Familie nicht machbar. Halbes Jahr Indien, halbes Jahr Deutschland. Dann haben wir gemerkt, das ist nicht der Weg. Und da habe ich Hinduismus kennengelernt. Das ist fürchterlich, die Ängste, die dort Menschen ausstehen, weil es keine, nicht einen einzigen gnädigen Gott gibt unter 330 Millionen Göttern. Und dann sagen hier Westler, lass die Leute doch in ihrer Religion. Das kann ich nicht verstehen, sowas. Die sollen einmal hingehen und sich die Leute angucken, wie depressiv die sind, weil sie nie wissen, was kommt nach diesem Leben. Fürchterlich. Aber nochmal, das sind die Religionen. Auch in unserem christlichen Umfeld haben wir uns manche Wege ausgesucht. Sichtbare Formen. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, hast du auf jeden Fall Sünden vergeben, ob du Bezug zu Jesus hast oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du in der Gemeinde bist, dann bist du automatisch dabei. Die katholische Kirche hat ja schon im frühen Mittelalter klar gesagt, ohne die Kirche kein Heil. Und wer in der Kirche ist, ist Heil. Nur wenn ich dabei bin, nur wenn ich da sitze. Wassertaufe wurde als das Mittel angezeigt und. Wir könnten jetzt viele Dinge anwenden und es muss uns klar sein, dass nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe uns die Erlösung gibt, die Berechtigung gibt, Kinder Gottes zu sein. Nicht, weil wir hier sitzen, um es mal ganz konkret zu machen, sondern weil ich weiß, dass das Blut Jesu Christi meine Sünden weggewaschen hat. Und wenn ich es nicht weiß, dann bitte ich diejenigen, die es noch nicht wissen, geht nicht nach Hause, ohne es zu tun. Zu sagen, Herr Jesus, ich möchte die Kraft deines Blutes für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich weiß, das ist eine Blutstheologie, die ist heute nicht beliebt. Die umgeht man sehr gerne. Es gibt sogar schon Bibelübersetzungen, die das Blut streichen, wenn es um diese Erlösungsfrage geht. Das geht nicht. Nicht nur das Dabeisein ist entscheidend, sondern dass ich ganz persönlich diese Vergebung durch das vergossene Blut Jesu, unseres Heilandes, erlebt habe. Ich bin kein Freund von Albert Schweitzer. In manchen Bereichen war er auch Meinung vertreten, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber er hat einen für mich sehr interessanten und sehr treffenden Satz gesagt. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Ja, schon eine Tatsache, oder nicht? Also wenn ich Auto würde, Michael Höher, wenn ich in eine Garage gehe, würde ich keine Garage mehr betreten. Ich will kein Auto sein. Und hier drückt er aus, jawohl, es ist so. Ich werde doch nicht nur, weil ich mal dabei war, automatisch Christ. Sondern durch eine ganz persönliche Entscheidung, die ich treffen darf, weil Gott das so will. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben dürfen. Das vierte und letzte, wollen wir uns noch anschauen, seine Herrlichkeit. Was ist denn die Herrlichkeit, die uns hier in diesem Text angedeutet wird? Vers 4, Vers 12, Vers 14. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Vers 12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Das heißt, wir sollen heilig und untadelig sein, damit wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Vers 14, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben eine Zielsetzung. Wir sind nicht zum Selbstzweck erlöst worden, sondern um Menschen hier in Riedlingen, in Württemberg, in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland und der ganzen Welt das wunderbare Evangelium zu sagen und vorzuleben. Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Bis auf den Tag der Freilösung. Weil die Übersetzung meistens schreiben Erlösung bis auf den Tag der Erlösung, und der ist ja geschehen. Wir sind ja erlöst. Es geht hier um die Freilösung von unserem jetzigen Körper, der verfallen ist oder verfällt und dahingegeben wird dann bis zu diesem Zeitpunkt sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, dass wir einmal dann in der Herrlichkeit Gott loben können. Und jetzt sollte unser Leben ein Leben sein, das geprägt ist von der Prio, was möchte ich aus Dankbarkeit für meinen Herrn tun? Das ist die Frage. Welchen Zielen weihen wir unser Leben? Das ist die Frage, die ich heute Morgen euch mitgeben möchte. Was sind die Ziele eures Lebens? Was soll zum Schluss bleiben? Was soll zum Schluss bleiben? Die Erinnerung bleibt. Was soll denn die Nachwelt von euch behalten? An was sollen sich die Leute erinnern? Das ist eine Frage, die ich euch mitgeben möchte. Ist uns, wenn es um die Zielsetzung geht, das Entscheidendste nur, dass eben wir gesund sind, dass beruflich alles klappt oder was auch immer, oder wir könnten jetzt manche Sachen noch aufführen, ist die Bildung uns wichtig oder Sport, ist ja auch ein Thema, ja. Ich bin ganz erstaunt, wie der Fußball eine große Rolle spielt. Ich bin selber einer, der sich um Fußball interessiert, aber was für eine Rolle der Fußball spielt, erstaunt mich. Vor einigen Zeit hatte ich eine Moderation bei einem großen Fest vom Breckerfeld, Freie Theologische Fachschule dort, und dann waren wir schon samstags morgens, ist relativ früh unterwegs, vom Karlsruher Ecke Richtung meiner Heimat, Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir so, weil wir früh genug unterwegs waren, noch Zeit gehabt, eine kleine Pause zu machen. Und wir fuhren dann auf einen Rastplatz, so eine halbe Stunde vor unserem Ziel. Das war so morgens so gegen 8 Uhr. Morgens 8 Uhr. Und als wir ausstiegen, fuhren andere Autos auch auf den Parkplatz. Aus Offenburg, aus Karlsruhe. So dieser Bereich da, wo wir an sich herkamen. Noch weiter, Offenburg nochmal 70 Kilometer weiter. Und ich sah schon, als die kamen, dass die gekleidet waren. Nicht Karneval, sondern blau-weiß und schwarz-gelb. Ich habe gewusst, Fußball. Dortmund, Schalke. Ich habe nichts gegen die Vereine, ja, liebe und nett. Aber dass die morgens um 8 Uhr schon unterwegs waren, obwohl das Spiel, die hatten noch eine Stunde zu fahren von da aus, das Spiel erst um 15.30 Uhr war. Ihr suchen Sie mal jemanden, der schon 3 Stunden vorm Gottesdienst im Gottesdienstraum sitzt. Also ich habe noch keinen erlebt, muss auch nicht sein. Aber da merkst du, das ist Kult, das ist Religion ein Stück weit, ja, das ist Glaubensersatz. Da ist die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten wichtig. Und das darf uns doch auch wichtig sein. Dass ich Gebetsstunden besuche, dass ich Bibelkreise besuche, dass ich gucke, dass ich mit einzelnen Gläubigen Kontakt habe. Nochmal Bildung, Sport, religiöse Überzeugungen. Ich habe bewusst religiös, gar nicht Glaubensüberzeugungen, die sind wichtig. Ich meine religiöse Überzeugung, Lebensideale, Selbstverwirklichung, Zeitgeist und so weiter und so fort. Wir passen uns sehr gerne an in unserer Zeit. Nichts Neues in der Sonne, das gab es schon zu allen Zeiten. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns fragen, was will ich denn eigentlich will ich? Was heißt denn, dass wir etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein sollen? Da will ich mir nur ein paar Dinge noch nennen zum Schluss. Was heißt Lobpreis seiner Herrlichkeit? Das bedeutet Opfer. Opfer, etwas loslassen, was uns vielleicht wichtig ist, weil Jesus wichtiger ist. Klein werden, weil Christus groß werden soll, nicht ich. Ich erlebe auch so viel Selbstverherrlichung, auch in frommen Kreisen. Da neigen wir dazu, dass der Ursprung der Sünde, Hochmut, wir wollen sein wie Gott. Unterschätzen wir das nicht. Herunterbeugen, sich zu Menschen beugen, die schwach sind. Und zwar nicht nur körperlich schwach, auch in anderen Bereichen schwach sind, weil sie mit Süchten zu tun haben. Die Gemeinde Jesu ist immer die gewesen, die als erste, bevor irgendein Politiker darüber nachgedacht hat oder andere Religionsgruppen, die geguckt haben, dass Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe kriegen. Bis hin zum allgemeinen Schulwesen. August Hermann Franke war der Erste, der allgemeines Schulwesen eingeführt hat. Bis dahin hatten nur die Reichen und Schönen die Möglichkeit, Kinder in die Schule zu schicken. Die anderen waren und blieben Analphabeten. Das ist unsere Aufgabe, auch mit Verlusten zu leben, Dinge loszulassen, die wir nicht halten können aufgrund unseres Glaubens. Es gibt Geschwister, die haben teilweise persönlich kennengelernt, die in Ländern gelebt haben, die ihre Arbeitsstelle nicht halten konnten, weil die gesagt haben, wenn du weiter an diesem Glauben festhältst, dann kannst du gehen. Und hat die Existenz des Lebens in Kauf genommen, die äußere Existenz, bis hin zu sterben, um Jesu willen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir über unsere Prior in unserem Leben nachdenken. Was soll bleiben, wenn unsere Kinder, Enkelkinder, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Verwandten an unserem Grab stehen? Was soll von uns bleiben? Soll nicht bleiben, dass Jesus in ihrem Leben, in deinem Leben, das Entscheidende war? Der Glaube an Jesus mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Gott segne uns auf diesem Weg und gebe uns viel Kraft, das auch wirklich dann zu leben mit seiner Kraft. Er hat uns den Heiligen Geist dafür gegeben. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Heiliger Gott und Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus ein wunderbares Vorbild geschenkt hast, mit dem wir leben dürfen, das uns Vorbild sein darf auf dem Wege, den wir zu gehen haben. Danke, dass du uns vergibst, da wo wir alles andere als wichtig ansahen, nur das nicht. Und danke, dass du uns aber auch die Kraft gibst, durch deinen Heiligen Geist so zu leben, wie du es willst. Erbarm du dich darüber, Jesus, und lass uns deine Treue und Gnade erfahren. Amen.
Wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.